Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mystery Crimes hier am Montag auf Fio. Es ist wie nach Hause kommen. Das ist ein Zitat, was mir neulich eine 46-jährige Dame auf der Straße mitgeteilt hat, als sie mich erkannt hat und meinte, das ist doch die Stimme hinter Mystery Crimes, denn ich schreie immer so laut, wenn ich die Straße entlang laufe. Eigentlich meinte ich, es ist wie nach Hause kommen, denn ich habe wieder zwei geschätzte Menschen an meiner Seite, Dario und Tim.
Guten Abend. Schön, wieder da zu sein. Vielen Dank auch für das Feedback nach der ersten Folge. Es kam ja wahnsinnig gut an. Deswegen freue ich mich, hier mitteilen zu können, dass der Podcast grundsätzlich ab Staffel 3 hier in dieser Konstellation sofort geführt wird.
So organisierst du dir deine Jobs, ne? Einfach im Vorfeld mal sagen.
So habe ich es gelernt. Genau, so sind die Maßnahmen.
Staffel 3 hatte ich eigentlich vor, so ein bisschen in so einem Selbstgespräch zu veranstalten, dass ich einfach mit mir selbst das immer errate und versuche, unter den Zuständen verschiedener halluzinogenen Halsdrogen irgendwie mit mir selbst zu sprechen. Mal gucken, inwiefern das denn funktionieren würde. Das war ein kleiner Callback zu der letzten Folge, die ihr hoffentlich alle fleißig angehört habt, auch schon mit den beiden Nasen hier. Und wir beide, wir drei. Das habe ich mir noch aufgeschrieben und will ich irgendwie hier noch. Ich bin schon drin.
Bist du mein nächsten Gast oder was? Ja,
genau. Nein, ich wollte eigentlich noch mit einbringen. Ich habe extra hier im Vorfeld, weil ich das irgendwie so schön fand, dass wir uns jetzt. Was glaubt ihr, wie lange kennen wir uns schon? Ich will mal das jeweils erraten. Wann haben wir die erste Aufnahme miteinander gemacht? Erstmal du, Dario. Hast du das im Kopf?
Im Jahr 2012, sage ich mal.
Mhm, Tim?
2013.
Es ist genau alles jeweils ein Jahr weiter verschoben. Mit Delay habe ich zumindest auf meinem Kanal so kurz herausgesucht. Kann natürlich auch doch irgendwie ein bisschen früher gewesen sein. Es war beides jeweils am Anfang. Einmal bei Delay Anfang 2013 und bei Tim, das war diese tolle Minecraft-Jump-Map mit irgendwie 800 Toten oder so. Das war Anfang 2014. Also wir nähern uns so langsam, aber sicher dann auch mal irgendwie dem 10-Jährigen. Und mit etwas Glück können wir das ja vielleicht auch schon wieder gemeinsam irgendwie im Venuskeller oder sowas bestreiten.
Schon optimistisch, aber gut. Ganz kurz, du bist bei mir, habe ich regelmäßige Aussätze, bei dir auch, Dario?
Ja, hattest du auch gerade
zweimal jetzt, ne? Groß, okay, aber gut, müssen wir im Auge behalten.
Dann behalten wir das mal im Auge, die gibt's ab und zu mal, also auch für euch da draußen, falls wir hin und wieder mal so reagieren, als hätten wir dem anderen nicht zugehört, dann natürlich nicht, weil wir wirklich nicht zugehört haben, es ist aber immer noch natürlich hier Remote-Aufnahmesituation und ab und zu können die bösen, mysteriösen Internetgeister mal dafür sorgen, dass der ein oder andere Satz oder das ein oder andere, Komplimente vor allem, ich mache immer Komplimente, wenn ihr mich nicht hört und kann dann sein, dass da mal so ein Aussetzer irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Ja, was habt ihr die Woche getrieben hier seit der letzten Folge? Ist ja nicht so, als würden wir die irgendwie an einem Stück aufnehmen.
Na, ich habe angefangen zu recherchieren bei unserem Fall in London beim Richard und ich sag mal so, da müssen wir nachher nochmal reden, was ich da ausgegraben habe. Mhm.
Ja, ich wurde jetzt irgendwie eine Woche lang von so einem Amerikaner verfolgt, das war ein bisschen unangenehm. Ansonsten aber alles relativ unspektakulär.
Bei dir, du hast dich auch hier im Aufnahmeprogramm umbenannt in der Teufel von Rostock.
Ja, ich habe mich doch sehr verbunden gefühlt, ehrlich gesagt. Genau.
Hast ja auch so ein Tierfell umgelegt. Man muss auch dazu sagen, die beiden, normalerweise sehe ich meine Gäste zumindest per Kamera hier und da, weil die beiden haben es einfach, ich rede gegen eine Wand und wüsste nicht, wenn hier wirklich beide in Tierfällen sitzen würden. Ich stelle mir das jetzt auch sofort, glaube ich, so vor.
Ich kann halt nicht, so welche Aufnahmen kann ich nur nackt vollziehen und das wollte ich jetzt hier niemandem zumuten. Ja. Deswegen haben wir die heute ausgemacht, genau.
Volle Möhre, meinst du?
Okay. Sehr gut. Na, dann würde ich doch mal sagen, dann starten wir heute einfach mit voller Kraft und volle Möhre in die erste Geschichte. Und passenderweise darf auch der selbsternannte Teufel von Rostock, Tim Bergmann, die erste Story heute an uns heranführen und vortragen. Ich freue mich drauf.
Sehr gerne. Ich habe, bevor es losgeht, ich hätte noch mal eine persönliche Frage an euch. Ja, okay. Und zwar, ich fahre ja leidenschaftlich gerne Auto und habe letztens, bin ich so ein bisschen falsch abgebogen und in so einem Waldstück gelandet und habe mir selber die Frage gestellt, könnte ich eigentlich noch Karten lesen ohne Google Maps? Würde ich gerne an euch weitergeben, die Frage.
Ja, das ist natürlich also eine sehr persönliche Frage. Karten und ich, wir haben schon ein langes Verhältnis. Ich erinnere mich noch gut daran, dass das früher schon noch so ein Ding war, dass so auf dem Beifahrersitz Mutti dann die Karte noch durchanalysieren durfte, wo das noch nicht so ganz am Start war mit Navigationssystemen. Und später kamen ja dann auch erst die Navigationssysteme, die horrende Preise mit Kartenupdates und so weiter. Da musstest du erstmal Italien dazu kaufen, damit du da irgendwie erstmal die paar Landstraßen noch mitbekommst. Heutzutage ist das ja wirklich nur Google Maps. Ich frage mich echt noch, wie reguläre Navigationssysteme überhaupt noch so einen Stand haben, aber gibt es ja immer noch und es gibt offensichtlich auch immer noch Leute, die sich das gerne mal ins Auto packen, vielleicht weil es dann doch an der einen oder anderen Stelle noch zuverlässiger ist vom GPS her, I don't know.
Aber da gab es auch diese Horrorgeschichten, das wird ja nicht geupdatet und dann landet man irgendwie im Fluss und so, wenn man nachts falsch abbiegt, werde ich das Navi da hinschickt.
Ja, vor allem, es ist ja auch kein Live-Bericht. Du hast ja nicht so diese Live-Stausachen und dann wirst du irgendwie nochmal umgeleitet. Also es ist schon, wir sind da in einer sehr privilegierten Zeit inzwischen, was das angeht.
Ja, also meine Mutter liest immer noch Karten, kann ich sagen, weil du es gerade so erzählt hast. Das passiert immer noch. Schon, wenn sie auch so privat. Ja. Samstagabend gerne mal. Aber ich wäre ein bisschen aufgeschmissen, glaube ich.
Ich weiß also, nicht, ob wir schon hinkriegen. Wenn man so, also ja, man weiß ja zumindest, wenn man jetzt auf einer Autobahn wirklich ist, irgendwie so A8 oder was auch immer, weiß man ja, dass man auf der A8 ist und dann könnte man sich das schon ausmalen.
Aber geht ja auch nur ein Zweierpack. Alleine ist ja doch schon, alleine ist ja gar nicht möglich.
Ja, alleine, während du fährst natürlich, du musst dann eigentlich immer zur Seite fahren und dir irgendwo angucken, okay, wo muss ich irgendwie raus und musst dir überlegen, welches Ortsschild käme da. Also das ist schon ein Aufwand, den man sich gar nicht mehr so vorstellen kann. Aber eigentlich finde ich, sind Karten schon eine geile Sache. Also das erregt mich schon irgendwo. Ich finde das schon wirklich so eine Map aufzumachen und dann sieht man da so ganz viel und das ist da. Also so grundsätzlich finde ich Karten echt eine coole Nummer und würde es gerne mehr lesen. Vielleicht lege ich mir einfach mal privat eine zu, um darin ein bisschen zu
stöbern. Sammlung. Es gibt auch Leute, die auch so Karten sammeln. Da sehe ich dich.
Vor allem alte sind bestimmt interessant.
So Schatzkarten könnte ich mir auch so gut vorstellen, vielleicht bei dir. Ja, du hast ja bald Geburtstag. Ich sehe gerade, dass ich das würde ich überraschen, ich hab passenderweise auch eine Geschichte dazu, die so ein bisschen in die Richtung geht. Ich lege mal los.
Also, aber was machen wir denn jetzt genau, Tim? Für die Leute, die vielleicht heute zum ersten Mal einschalten, bei diesem wundervollen Podcast, willst du es für die erklären? Willst du es mal übernehmen? Habe ich noch niemanden bisher
Ja, sehr gerne, gegeben. sehr gerne. Wir werden jetzt nacheinander Geschichten vorlesen, die einen sehr mystischen und, ich möchte auch fast sagen, schon fast ein bisschen Fantasy-like angehaucht sind. Und es geht dann herauszufinden, ob die wahr sind oder nicht. Vielleicht machst du es noch besser als Einsteiniger.
Ich fand das sehr klar.
Nein, so Fantasy-Einschlag. Ja, dann erzähl
mir mal. Da ist wieder der Amerikaner, der dich verfolgt.
Geschichte
von Elfen und
Zwergen. Also,
es geht jetzt. Also, zwei Hobbits. Okay. Dicke Regentropfen prallten gegen die großen Fensterscheiben des viktorianischen Hauses in Lincolnshire. Weh zogen sie auf dem Glas ihre Bahnen, holten sich gegenseitig ein und sammelten sich am unteren Fensterrand. Lady Jane, fragte eine höfliche Stimme am anderen Ende des Raumes. Die Tür war aufgegangen und in dem Dining Room stand nun eine junge Frau im Schürzenkleid und mit zurückgebundenen Haaren. Jane fuhr erschrocken herum. Wie lange hatte sie am Fenster gestanden und nach draußen geblickt? Sie hatte völlig die Zeit vergessen. Die Kinder sind versorgt, die Betten gemacht und die Briefe zur Post gebracht. Das Dienstmädchen Margaret machte eine Pause und holte tief Luft. Dann sagte sie mit beschämtem Blick auf den Boden, und der Suchtrupp hat nichts gefunden und ist nun auf dem Rückweg. Jane, die gerade noch desinteressiert und abwesend gewirkt hatte, war nun hellwach. Das kann doch nicht deren Ernst sein, diese Nichtsnutze, platzte es aus ihr heraus, woraufhin Margaret zusammenzuckte und sich mit einem höflichen Knicks zurückzog. Wütend und verzweifelt richtete Jane ihren Blick wieder aus dem Fenster. Wie konnte es sein, dass niemand es schaffte, Informationen über ihren verschwundenen Mann John zu liefern? Seit 5 Jahren hatte sie nun schon nichts mehr von ihm gehört. Im Mai 1845 hatte er sich auf Forschungsexpedition begeben, um sich der tückischen Herausforderung zu stellen, die Nordwestpassage zu erkunden und einen neuen Handelsweg nach Asien zu finden. Seit Generationen versuchte sich Großbritannien daran, diese Route zu erschließen. Bisher vergeblich. Jane hatte von Beginn an ein schlechtes Gefühl bei dieser Idee. Doch John wollte die Reise unbedingt anführen. Ihm sollten die am besten ausgestatteten Schiffe, die HMS Terror und die HMS Erebos, zur Verfügung gestellt werden. Sie waren der ganze Stolz der britischen Marine. Mit den Stahlplatten am Schiffsrumpf sollten sie das Durchdringen des Eises ermöglichen und Heizwasserboiler und Vorräte für über 3 Jahre sollten das Überleben der Crew problemlos sichern. Es war die wichtigste Mission des Jahrhunderts. Würde er es schaffen, die Passage ausfindig zu machen, würden sie Geschichte schreiben. Zu Beginn hatte Lady Jane noch regelmäßig Briefe von ihrem Mann erhalten. Doch nach ziemlich genau 2 Monaten hatten die Schiffe die Baffin Bay, den Eingang der Passage, erreicht und waren seitdem wie vom Erdboden verschluckt. Als auch nach 1 Jahr keine Nachrichten von der Expedition durchgedrungen waren, hatte Lady Jane in ihrer Hilflosigkeit die Admiralität dazu überredet, nach der verschwundenen Crew zu suchen. Doch die Suche blieb ohne Erfolg. Und nun sollte auch der 2. Suchtrupp ohne Erkenntnisse aus der Arktis wiederkehren? Erneut kämpfte Jane mit den Tränen, wie jedes Mal, nachdem Margaret ihr schlechte Nachrichten übermittelt hatte. Aber sie würde nicht aufgeben. Noch bevor der 2. Suchtrupp überhaupt nach England zurückgekehrt war, schmiedete die Ehefrau also bereits Pläne, um eine weitere Forschungsexpedition aufzustellen, die abermals nach ihrem Mann suchen sollte. Auch die Zeitungen berichteten darüber, dass Lady Jane erneut versuchte, eine Reise zu finanzieren. Wenige Tage nachdem die ersten Artikel gedruckt waren, erhielt Jane einen sehr langen Brief von einem gewissen William Coppin, der ihr versprach, bei der Suche nach ihrem Mann helfen zu können. Doch er war weder ein reicher Investor noch ein Seemann. Was er schrieb, klang für Jane vollkommen absurd. Laut seinen ausführlichen Beschreibungen war seine Tochter Louisa im Alter von 3 Jahren an Fieber gestorben. Doch ihr Geist konnte laut des Briefes immer noch mit seiner ältesten noch lebenden Tochter Anne kommunizieren. Louisa hätte Anne aus dem Jenseits geschrieben, wo sich James Mann befinde, und sie könne Jane und den neuen Suchtrip zu ihm führen, wenn sie es wollte. Was für ein Schwachsinn, dachte Jane. Was die Leute sich nicht alles ausdenken, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Jane legte den Brief auf den Papierstapel und widmete sich wieder ihrer Arbeit. In den folgenden Tagen konnte sie nicht aufhören, an das zu denken, was William Coppin ihr geschrieben hatte. Was, wenn er recht hatte? Und so machte Jane sich in ihrer Verzweiflung auf nach Londonderry, wo Coppin mit seiner Frau und seinen 5 verbliebenen Kindern in einem einfachen, rustikalen Haus lebte. Die Familie empfing Jane gastfreundlich und nachdem sie ein gemeinsames Abendessen genossen hatten, wollte Jane endlich wissen, was es mit Coppins Geschichte auf sich hatte. Laut seiner Erzählung hatte alles damit begonnen, dass Anne ihre Eltern eines Nachts geweckt und ihnen gesagt hatte, dass in hellen Buchstaben Mr. Mackay ist tot an der Wand im Schlafzimmer leuchtete. Um die Tochter zu beruhigen, waren die Eltern am nächsten Tag bei Mr. Mackay vorbeigegangen, nur um feststellen zu müssen, dass sie mit ihrer Nachricht recht gehabt hatte und der befreundete Mann tatsächlich in der Nacht verstorben war.
Die kleine Louisa ist immer bei mir.
Anne, die Tochter der Coppins, hatte nun zum ersten Mal an diesem Abend etwas gesagt. Sie hatte die Skepsis in Lady Janes Augen wohl wahrgenommen.
Ich habe sie auch nach ihrem Mann gefragt. Und hier ist er.
Sie hatte eine Zeichnung mit einer Karte herausgekramt, wobei sie auf einer Stelle eines Kanals deutete. Daneben stand PRI, für Prince Regent Inlet. Außerdem stand das Wort Victoria auf der Karte.
Er stand winkend mit einem braunen Schlapphut auf dem Mast von einem Boot. Es hieß Terror und es war in Prince Regent Inlet. Etwas Schreckliches ist passiert, fuhr das kleine Mädchen fort.
Jane blickte Anne mit offenem Mund an. Woher wusste sie, dass ihr Mann einen braunen Schlapphut auf seinen Reisen mit hatte? Dann schüttelte Jane den Kopf.
Das kann nicht sein, sagte sie. Prince Regent Inlet ist 60 Meilen südlicher als die geplante Route. Niemals hätte es die Crew dorthin verschlagen.
William Coppin ermutigte Lady Jane, ihre Truppen trotzdem in diese Gegend zu schicken. Was hatte sie schließlich zu verlieren? Also willigte Jane ein. Nach einigen Monaten erhielt sie endlich Informationen. Die Rettungstruppe konnte zwar nicht über den Prince Regent Kanal fahren, aber bei King William Island an der Meerenge Victoria Strait fanden sie einen Weg. Und dort hatten sie tatsächlich einen aufschlussreichen Hinweis gefunden, der jedoch gleichzeitig noch mehr Fragen aufwarf. Ein Boot mit Skeletten lag auf der Eisoberfläche, darin allerhand unnützer Gegenstände wie Gardinenstangen und einem Tisch. Daneben lag eine Nachricht, die besagte, dass Sir Franklin und die gesamte restliche Crew im Prince Regent Inlet verstorben waren, nachdem sie im Eis stecken blieben. Und das, obwohl sie doch ausreichend Proviant gehabt hatten, um bis zum Frühjahr zu überwintern. Was auf der Expedition genau geschehen ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Bis heute, wo diese beiden starken Männer, Dominik und Dario, das Rätsel ein für alle Mal lösen werden. Ihr Jonathan Frakes.
Gemeinsam sind sie Dom Dario. So würde ich mein Kind nennen.
Oder die Dumio. HMS Keeley.
So ist es. Stimmt, Keeley. Mhm. Ja, das war auch eine wilde, wilde Zeit. Eine wilde Expedition, könnte man das nennen. Ja, das hat sich ja eigentlich genauso ausgespielt, wie man sich das vorstellt, sobald so ein hellseherischer Aspekt in so eine Geschichte reinkommt. Nämlich, dass dann eben vorher gesagt wird, hier, guck mal, da liegt dein Mann rum, da in der Ecke da hinten, da, dann fährst du mal hin mit deiner Crew und da findest du ihn und der hat seinen Schlapphut auf und fertig also. Ist die Geschichte. Ja,
klassischer Sonntagabend.
Genau. Das ist ein klassischer Sonntagabend, man so schon zuhauf erlebt hat. Oder Dario?
Also, dass du das jetzt so erwartet hast, überrascht mich ein bisschen.
Also mir du warst geschockt.
Ich bin geschockt. Ich find's auch frech, wie du hier das angehst.
Muss ja, ich sagen. War die Tochter, deswegen, weißt du?
Ah, okay, verstehe. Mhm. Ja. Na, also diese Expedition, die ist mir erstmal so in den Grundzügen bekannt, auch mit dieser MS Terror als Schiff. Jetzt weiß ich natürlich leider nicht, wie das ausging oder was da tatsächlich die Geschichtsschreibung besagt. Ich erinnere mich auf jeden Fall eben, dass da auch dieses Schiff in der Arktis stecken blieb und so. Das heißt, da bin ich auch erstmal so mitgegangen. Und dann kommt eben dieses Element mit dem mysteriösen Kind. Und da fange ich dann natürlich an zu zweifeln. Ich meine, ich denke dann auch sofort, okay, es wird auch nochmal extra erwähnt, dass diese Expedition, darüber wird auch berichtet in der Zeitung und so. Vielleicht hat da dieses Kind auch irgendwie was aufgeschnappt, sehr fantasievoll, wer weiß.
Ja. Also wir haben hier zwei Möglichkeiten, was den Geschichtsaufbau angeht. Wenn du sagst, dass dir die historischen Begebenheiten dieser Expedition schon mal bekannt vorkommen, und ich meine grundsätzlich auch, selbst wenn man jetzt nicht per se diese Expedition kennt, dann kann man sich das ja schon irgendwie anhand der Expeditionswut des Großbritannischen Reiches anhand nehmen, dass das so schon mal passiert sein könnte und dass da natürlich auch was schief gegangen sein kann. Das ist auch nicht unrealistisch. Wir haben jetzt zwei Optionen da an der Stelle.
Oder falsch.
Ja, das sowieso.
Danke aber, nochmal für die.
Ja. Aber ich sag mal, wie sich das jeweils ausspielen könnte. Entweder, weil solche Fälle haben wir dann auch mal, dass es sich so ein bisschen an der Grenze zum wahr oder falschen bewegt. Das heißt, dass hier zum Beispiel sich diese historische Begebenheit genommen wurde von der Redaktion und aufgrund dessen die Geschichte gesponnen wurde. Oder dass es halt wirklich so passiert ist. Und gleichzeitig kann man ja vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen, wie war das dann da mit der Chronologie der Aussagen oder wie genau waren die Aussagen dieser Tochter. Ist aber schon was ich mir vorstellen könnte, auch wenn es dann vielleicht nur Zufall oder Vermutung war. Ich meine, das ist ja jetzt nichts, was man nicht auch einfach mal so ins Blaue rein raten könnte, dass das so passiert ist.
Ja, eben. Und das endet dann, würde dann auch mit einem sehr großen Zufall enden, ne? Weil sie entdecken dieses Schiff ohne die Crew, ist das richtig? Und mit irgendwie, eigentlich hätten sie Proviant gehabt, aber.
Genau, sie fanden halt trotzdem schon ein Beiboot mit Skeletten, ne?
Ah ja, okay. Ja,
das ist ja halt eigentlich nochmal so der mysteriöse Gipfel des Eisberges.
Und das finden sie auch wirklich durch die Aussage dieses Kindes. Das ist natürlich.
Kommt halt wirklich drauf an, wie genau war diese Aussage des Kindes, oder hat man dann im Nachhinein, weil sie die da wirklich gefunden haben, hat sich diese Legende oder die Geschichte immer weitergesponnen und die Aussage wurde plötzlich immer detaillierter und eigentlich hat das Kind halt nur gesagt, ja, die liegen da irgendwo rum. Das ist ja was man schwer.
Jetzt erzählt wurde, ist ja wirklich, das Kind gibt exakt die Stelle vor auf der Karte, richtig?
Ja.
Wo das.
Aber die Frage, der Erzählung können wir ja vielleicht nicht aufs Detail genau trauen. Das ist der Punkt, den ich noch so zu bedenken geben möchte. Ich würde aber allein, weil du ja auch vertraut mit der historischen Begebenheit bist, würde ich schon fast auf Warpunkt.
Ja, da bin ich dabei. Da gehe ich mit. Ich glaube auch, das ist was.
Doppelt auf Rot.
Ja.
Die Geschichte ist wahr und orientiert sich an den Ereignissen der Franklins-Expedition, bei der alle Beteiligten in der kanadischen Arktis auf ungeklärte Weise starben. 1845 startete Sir John Franklin die Expedition, um die Nordwestpassage um einen neuen Handelsweg nach Asien zu erkunden. Diese zu durchqueren, war eine der größten Herausforderungen der damaligen Zeit. Doch kein Schiff war zuvor so gut ausgestattet wie die HMS Terror und die HMS Erebus mit ihren Wasserboilern und dem Proviant. Aber als Johns Frau Lady Jane auch ein Jahr später kein Lebenszeichen, ich muss kurz mal gucken, lese ich hier gerade die ganze Geschichte nochmal vor? Nein, okay. Ein Jahr später kein Lebenszeichen von ihrem Mann erhielt, schickte sie verschiedene Truppen los, um herauszufinden, was passiert war. Dabei gehen die verschiedenen Versionen der Ermittlungen auseinander, was wann und wo passierte.
Eine Quelle besagt, dass William Coppin 1850 davon hörte, dass Lady Jane nach mehreren Versuchen erneut ein Schiff losschicken wollte. Also schrieb er ihr einen Brief, worin er von Louisas Erscheinungen berichtete. Er wies Lady Jane dazu an, ihre Leute in Richtung Prince Regent Inlet zu schicken. Lady Jane erhielt auch eine Zeichnung von Anne. In einer Zeitung schilderte Lady Jane allerdings, dass sie dies sowieso geplant hätte. Auch wenn die Expedition abgebrochen werden musste, weil Prince Regent Inlet zugefroren war, fand man davor an der Küste von Beachy Island drei Gräber. Die Suchtruppen waren also auf dem richtigen Kurs. Später fand man dann ein Boot. Ach, guck mal, das war übrigens in der Auflösung, habe ich euch von dem Boot erzählt. Ich glaube, das war noch gar nicht in der eigentlichen Geschichte. Ja, ich bin ein bisschen neu hier bei dem. Später fand man dann ein Boot mit Skeletten und einer Notiz, in der beschrieben wurde, dass Franklin in Prince Regent Inlet gestorben war und sich 23 Männer daraufhin auf den Weg durch das Eis gemacht hätten. Als Coppin dies erfuhr, wollte er, dass Lady Jane bekannt machte, dass seine Tochter recht gehabt hatte. Doch diese wollte die Zeichnung von Anne nicht aushändigen oder veröffentlichen. Coppins Story kam 15 Jahre nach Lady Janes Tod ans Licht, als ein Pfarrer, ein Bekannter von Coppin, die Story als Buch veröffentlichte. Als das Buch erschien, distanzierten sich die Entdecker davon und sagten, dass das tote Kind ihre Suche auf keinen Fall beeinflusst habe. Die Schiffe wurden 2014 und 16 vor der Südwestküste von King William Island, weit südlich des Victoria Point, der Insel geborgen. Die genaue Todesursache der Männer ist bis heute unbekannt. Es gibt verschiedene Theorien wie Bleivergiftungen, Krankheiten und natürlich die Kälte. 1942 fand man auch Hinweise, die auf Kannibalismus hindeuteten, obwohl noch genug Reserven auf dem Schiff vorhanden waren. Das Merkwürdige, ihr zwei, seid ihr noch da?
Ich bin noch nicht, ich hänge an deinen Lippen.
Das Merkwürdige ist, dass die Crew bei erneutem Steckenbleiben im Eis, die Erebus und Terror, die Schiffe mit unnützen Gegenständen verließen, anstatt auf eine erneute Eisschmelze im Frühjahr zu warten. Was genau passiert ist, ist bis heute ein Mysterium.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Es kommt einem auch irgendwie so ein bisschen bekannt vor, gerade auch was diese große Handelsroute, die da erschlossen werden sollte, von Großbritannien aus angeht. Und das klang ja jetzt dann aber auch so ein bisschen dann schon so, wie ich es auch vermutet hatte, dass dann so im Nachhinein auch viel mit dieser Vorhersage nochmal diskutiert und debattiert wurde, ob das denn jetzt wirklich beeinflusst hat oder ob das vielleicht auch nur deren normaler Suchweg oder Suchradius war, indem sie da halt versucht haben, diese verschollene Crew zu finden.
Klingt so ein bisschen, als wäre das eigentlich von Anfang an klar gewesen, aber dieser Mann mit seiner Tochter hätte sich ein bisschen reingesneakt einfach, weißt du?
Ja, genau, und hätte das so ein bisschen so, ja, guck mal, meine Tochter, das jetzt zeichnet das genau. Mal. Die wollen da hingehen, zeichnet das mal, nein, sie weiß es und so weiter. Mhm. Oder es ist halt doch einfach nur ein sehr großer Zufall. Oder sie hat doch hellseherische Fähigkeiten. Hier bitte, wir haben ja Sound-Editing, vielleicht kann man hier nochmal irgendwie so ein bisschen so ein mysteriöses Geräusch einspielen.
Was wäre so ein mysteriöses Geräusch?
Na, so ein typisches, ich höre da immer so diese Alien-Geräusche.
Der Theremin, oder was?
Ja, genau, richtig. Du hast es direkt perfekt umschrieben. Oder Wind. Wind und Glockenschläge.
Ja, Theremin oder halt Wind. Also, ja, du machst es schon.
Gibt das haben wir gut gemacht, Dario. Mensch. Ja, wir haben gerade hier nochmal Feedback aus dem Team bekommen, dass wir damit gar nicht so falsch lagen wohl, dass der sich hier reingesneakt hat in die höheren Kreise und so weiter. Wir liegen einfach.
Spannende Figur.
Wir spinnen es direkt perfekt weiter. Ich sehe schon, wir kommen so langsam richtig in den Groove eines gemeinsamen Detektivbüros hinein. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass mein Bart so langsam auf Jonathan Frakes Länge mit euch gemeinsam hier irgendwie anwächst. Hoffe ich zumindest mal. Das würde mich persönlich freuen. So, nach Tim kommt bei mir immer Dario.
Wow, warum komme ich nach Tim immer? Was soll das jetzt?
Nein, einfach so von der Reihenfolge her.
Im Alphabet. Ja, klar. Die Nahrungskette. Das ist Mother Nature.
Nein, im umgekehrten Alphabet und auch so.
Nee, ich hab's schon verstanden, Dominik.
Naja, wenn ich bei Tim durch die Haustüre gehe, ja, dann kommst du, begrüße ich, weil er macht die Tür auf und danach kommst du.
Okay.
So.
Nochmal gerettet.
Hab ich mir
nochmal
das,
gerettet,
Dominik. Das ist ja einfach, geht ja lokal quasi.
Gar nicht
anders.
Das stimmt, ja.
Du hast uns auch was mitgebracht. Und sicher rauscht dir gerade auch so, das sehe ich irgendwie von meinem dritten Auge, dir rauscht gerade so eine Frage durch den Kopf, die du uns gerne stellen würdest.
Wow, Dominik, tatsächlich, es stimmt. Mir rauscht gerade tatsächlich eine Frage durch den Kopf. Ja.
Wo ist sie das denn jetzt?
Ja, und es ist verrückt, Leute. Aber die schließt sich fast so ein bisschen an Tims Frage an. Ich glaube, wir haben hier irgendwas, hier ist irgendeine Stimmung im Raum. Ja, im Anschluss sozusagen an die Frage nach den Karten würde mich jetzt mal interessieren, habt ihr euch schon mal so richtig verirrt?
Ja.
Ist natürlich auch mit Google Maps, wir haben es schon vorhin festgestellt, schwieriger heutzutage sich richtig zu verirren.
Ihr wisst wirklich, ich bin ein unfassbar bescheidener junger Mann. Also ich habe wirklich
nur... Der Bescheidenste.
Nicht der Bescheidenste, aber wirklich bin befreit von jeglichen Eitelkeiten. Aber aus meiner langjährigen Erfahrung auf dieser wunderbaren Erde und zahlreichen Wanderungen ist mir doch aufgefallen, dass ich einen fantastischen Orientierungssinn habe. Und ich habe mich noch nie verirrt dementsprechend. Deswegen vielleicht auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr euch verirren solltet, call kurz durch, ich hole euch da raus.
Das war jetzt eine wahnsinnig lange Einleitung für aber nur
nee. Ja, wir müssen doch die Zeit voll kriegen,
oder nicht? Mich nicht. Nein,
das kann auch immer nur ja. Nee, nein.
Nee, aber,
nein.
Aber ich mache stimmt. Auch, ja, nein. Ich glaube, Tim hat wirklich einen guten Orientierungssinn, weil ich habe gar keinen guten. Und ich weiß, wenn wir irgendwie zusammen unterwegs sind, ich verlasse mich immer auf dich.
Das erinnert mich gerade daran, Dar und ich, wir haben ein Computerspiel zusammengespielt, in dem es darum geht, sich gegenseitig, man sieht sich nicht, aber muss sich eben Dinge erklären. Und das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich weiß noch, wie wir rigoros gescheitert sind, weil ich dir irgendwie eine Form erklären musste und ich habe irgendwie 3 Stunden rumschwadroniert und dann, sag doch einfach Viereck. Ja, okay. Und das kann ich zum Beispiel nicht.
Das war schwierig. Du kannst dich erklären, ich habe Links-Rechts-Schwäche und zusammen scheitern wir einfach immer.
Ja. Hast du echt eine Links-Rechts-Schwäche?
Nee, das glaube ich nicht. Aber Orientierungssinn ist nicht gut. Aber
glaube ich nicht, ist auch gut. Bin mir nicht ganz
glaub ich nicht. Hast du schon Links-Rechts? Ich finde,
links ist das Links, das ist rechts, ich weiß nicht. Ja, also ich bin da eher auf der nicht so orientierungsmäßigen Seite. Also ich habe das Gefühl, es wird wie viel, also manches im Alter wird ja besser, manches wird schlechter. Das ist eher sowas, wo ich mich peu à peu gebessert habe. Aber natürlich eben auch, weil sowas wie Google Maps gerade in größeren Städten oder sowas ja immer verfügbar ist. Ich kann mich aber noch recht gut daran erinnern, dass ich es echt auch mal geschafft habe ich bin ja in einer Kleinstadt groß geworden und um diese Kleinstädte herum, wie das häufig ist, sind dann noch kleinere Städte und Dörfchen und sowas gewesen. Und da war ich mal bei einem Kumpel dann zu Besuch in einer der, das kann man eigentlich eher Richtung Dorf, ist wahrscheinlich offiziell sogar ein Dorf. Und da habe ich es wirklich auch mal geschafft, dass trotzdem, das weiß ich dann noch, wie ich dann echt irgendwie so wieder irgendwann an die Haustür irgendwie rankomme und meine, ich habe es selbst geschafft, hier mich irgendwie zu verlaufen, weil ich war das erste Mal bei ihm oder so. Das kann ja dann auch passieren, wenn man es eben dementsprechend nicht kennt, aber das weiß ich halt noch in dem Vergleich dessen, dass ich da kein Google Maps oder kein Handy zur Verfügung noch hatte und dass das dann da leichter vorgekommen ist und dementsprechend auch heute wahrscheinlich noch ab und zu mal vorkommen würde. Und erst so um den Jahreswechsel jetzt aktuell, als ich mal auf einem längeren Spaziergang dann in der Heimat war, da hatte ich es auch fast vermutet. Und hatte ich das tatsächlich auch so, dass ich telefoniert habe und plötzlich ist mir mein Handy-Akku ins Bodenlose gerutscht. Und dann war ich da echt in so einem Wald und es hat geschneit und es wurde auch immer dunkler. Also es war schon so, es rutschte so Richtung Sonnenuntergang. Und
tauchte auch die HMS-Terror auf, oder?
Die brach auch noch durch die Wälder. Und dann hatte ich aber echt diese Situation, dass ich mir so dachte, so, 14% Akku, du musst ja auch noch irgendwie hier nach Hause kommen. Ne? Und war dann richtig stolz auf mich, als ich dann bei all diesen Abzweigungen doch verschiedene Landmarker wiedererkannt habe und hatte dann so meinen persönlichen kleinen Bear Grylls-Moment, habe dann wieder angefangen, laut zu schreien, laut zu brüllen, alles aus mir raus und bin nach Hause gelaufen. Bin noch auf eine Dame und einen Mann gestoßen. Die Dame saß auf einem Pferd. Der Mann lief langsam bzw. joggend nebenher. Es war wirklich.
Aber sicher, dass du nicht einfach Sonntagnachmittags irgendwie vom Fernseher eingeschlafen bist?
Nein, es war ein Abenteuer sondergleichen.
Bin auch gespannt, wo die Geschichte noch hingeht.
Ja, und das okay. war jetzt eine kürzere spannend, Antwort als meine, oder was?
Nein, aber ich hatte ja auch was zu erzählen.
Ja, ich doch auch.
Du hattest kein Pferd in der Geschichte.
Du hast einfach nur mit deinem Orientierungssinn angegeben.
Ja, wie angegeben überhaupt? Komm, Dario, bitte, komm.
Du hast mir, Tim, also ich bitte dich, du hast erst neulich hast du erzählt, dass du irgendwie in all deiner Zeit, in der du in einer gewissen Stadt jetzt schon wohnst, das erste Mal irgendwie länger spazieren gegangen bist. Und dann muss ich mir hier anhören, dass du den großartigsten Orientierungssinn
seit ever hast. In der Stadt ist es ja eben so, ist immer gar nicht ganz vergleichbar, aber auch in der, ich war ja oft genug im Wald,
in der Wildnis.
Mal wandern, Skifahren und sowas, das gehört ja alles dazu. Also, was fährst du mich jetzt hier so an?
Ich
bin wirklich ein Fingerspreiz davon entfernt, hier alles abzusagen gerade.
Muss ich schon wieder schlichten bei euch.
Das Einzige, was mich jetzt gerade noch beruhigen könnte, wäre eine wirklich richtig mysteriöse Geschichte.
Eine gute Geschichte
okay, von Daniel. Okay. Jetzt, ja. Leute, ich habe sogar was. Ich habe sogar was für euch.
Gott sei Dank.
Da kann ich euch beruhigen. Und es ist tatsächlich auch, ich will nicht nochmal Dominiks Geschichte in ihrer Gänze auspacken, aber ich sag mal Telefon, Schnee, verirren.
Das gibt's
doch da nicht. Bist du an was dran. Da bist du an was dran, Dominik. Mhm. Denn diese Geschichte trägt den Titel Notruf aus dem Nirgendwo.
Mit Pferd im Wald.
Na, schauen wir mal, ob ein Pferd drin vorkommt.
Okay.
An diesem Januartag hatte es schon früh zu schneien begonnen. Jetzt, am frühen Abend, war aus dem Schneegestöber ein ausgewachsener Schneesturm geworden und die Nacht versprach, ungemütlich zu werden. Die Straßen leerten sich zusehends. Zu diesem Zeitpunkt hielt ein Streifenpolizist Christine und Tobi in ihrem Pickup an. Das junge Pärchen war abgebogen, ohne zu blinken. Tobi sah den Fehler auch sofort ein und entschuldigte sich eilig. Seine Freundin und er wollten einfach nur nach Hause, sagte er, und fragte auch gleich nach dem Weg. Daran konnte der Streifenbeamte sich später noch gut erinnern, denn die Frage hatte ihn gewundert. Die Adresse, die Tobi nannte, war nämlich über 200 Kilometer entfernt. Kurz kam der Beamte ins Grübeln. Er fragte sich, ob die beiden überhaupt wussten, wo sie waren. Außerdem fiel ihm auf, dass Tobi seltsam angespannt in seinem Sitz saß, leicht nach vorn gebeugt, das Lenkrad mit beiden Händen fest umklammernd. Aber das war ja schließlich kein Verbrechen. Der Beamte versuchte also, Tobi den ungefähren Weg, so gut es ging, zu beschreiben. Dann entließ er das junge Paar in die verschneite Nacht. Wäre es dabei geblieben, hätte er die Begegnung am nächsten Tag wohl bereits vergessen. Etwa 5 Stunden später ging ein Notruf bei der Polizei ein. Die Anruferin war Tobis Freundin Christine. Ihre Stimme zitterte. »Hier sind diese Leute«, sagte sie. »Sie nehmen die Autos auseinander.« Christine machte eine kurze Pause. Als sie weitersprach, klang sie noch ängstlicher als vorher. »Sie nehmen die Autos auseinander«, sagte sie. »Sie nehmen sie auseinander und tragen sie in die Bäume. Was sollen wir tun?« Viel mehr als das war aus Christine nicht herauszubekommen, ehe die Verbindung abrupt abriss. Der Beamte am Telefon entschied daher, eine Streife vorbeizuschicken, um nach dem Rechten zu sehen. Christine gab die Adresse der Wohnung an, wo sie und Tobi lebten. Hier war allerdings niemand anzutreffen. Tatsächlich ergab eine Schnellortung des Handysignals, dass Christine während ihres Notrufs noch rund 40 Kilometer von ihrer Wohnung entfernt gewesen war. Noch ehe weitere Nachforschungen angestellt werden konnten, ging ein weiterer Notruf ein. Diesmal war es Tobi, der anrief. Über das Telefon konnte der Beamte in der Notrufzentrale den Wind heulen hören. »Bitte, wir brauchen Hilfe«, sagte Tobi. »Unser Auto wurde gestohlen. Wir erfrieren hier. Meiner Freundin geht es echt schlecht.« Der Beamte versprach, sofort Hilfe zu schicken. Er müsste nur wissen, wo Tobi und Christine seien. Daraufhin nannte Tobi erneut die Adresse der gemeinsamen Wohnung. »Sie müssen das Tor öffnen, Sie müssen nur das Tor öffnen«, wiederholte er immer wieder. Doch unter der angegebenen Adresse war kein Tor zu finden. So blieb auch ein weiterer Besuch der Polizei ergebnislos. Inzwischen suchte schon ein 30 Streifen nach dem verirrten Pärchen. Dann ging ein erneuter Anruf ein. Tobi klang jetzt zunehmend verzweifelt. Seine Zähne klapperten, während er sprach. Er versuchte zu beschreiben, wo Christine und er waren. Gleichzeitig beharrte er aber darauf, dass sie ganz in der Nähe ihrer Wohnung waren. Schließlich sprach der Beamte am Telefon das aus, was viele in dieser Nacht schon gedacht hatten. »Junge, habt ihr Drogen genommen? Wenn ja, dann sag es einfach. Es passiert dir nichts. Tobi zögerte kurz, verneinte dann aber. Seine Stimme klang seltsam verwaschen. Dann plötzlich stieß Tobi einen Schrei aus. »Da ist ein Schuppen«, rief er. »Da ist ein Schuppen. Da sind Leute. Ich sehe sie.« Über das Telefon konnte der Beamte in der Notrufzentrale hören, wie Tobi jemanden ansprach, um Hilfe bat, schließlich bettelte. Als er sich wieder dem Beamten am Telefon zuwandte, war Tobi den Tränen nahe. »Sie sprechen nicht«, sagte er. »Sie reden einfach nicht mit uns. Sie starren uns nur an.« Auf Anweisung des Beamten gingen Tobi und Christine dennoch in den Schuppen, um dort auf die Polizei zu warten. Doch sie fühlten sich nicht sicher dort. Die Fremden, die ihnen schweigend Gesellschaft leisteten und sie unablässig beobachteten, machten ihnen Angst. Die Polizei versprach, dass sie bald eintreffen würden, um sie abzuholen. Doch sie fanden den Schuppen nicht. Im Umkreis von 1 Kilometer des angegebenen Standorts war kein Häuschen weit und breit. Nur eine Landstraße, Wiesen und vereinzelte Bäume. Inzwischen waren fast 2 Stunden vergangen, seitdem das Paar zum ersten Mal den Notruf gewählt hatte. Die Temperaturen waren weit unter Null gefallen. Trotzdem erklärte Tobi dem Beamten am Telefon bei einem erneuten Anruf schließlich, dass Christine und er den Schutz des Schuppens verlassen würden. Sie könnten nicht länger warten. Dann wurde die Verbindung getrennt. Nur kurz darauf rief Tobi noch einmal an. »Ich bin entkommen«, rief er ins Telefon. »Ich hab's geschafft! Holt mich jetzt!« Als der Beamte am anderen Ende ihn erinnerte, dass niemand eine Ahnung hatte, wo das Paar zu finden wäre, hielt Tobi kurz inne. Dann lachte er plötzlich. »Das macht nichts«, sagte er. »Morgen ist es sowieso vorbei. Morgen ist alles anders.« Das waren die letzten Worte, die Tobi in dieser Nacht sprach. Danach legte er unvermittelt auf. Weitere Anrufe folgten nicht. Fast 12 Stunden nach dem ersten Anruf fand die Polizei endlich den Pickup des jungen Paares. Er war auf einer Landstraße weit entfernt des angegebenen Standorts von der Fahrbahn abgekommen und steckte in einer Schneewehe fest, etwa 40 Kilometer von der Wohnung des Paares entfernt. Aus dieser Gegend war vermutlich auch Christines Notruf gekommen. Einen Tag später wurde einige Kilometer entfernt Tobis Leiche gefunden. Und 6 Tage darauf die von Christine. Beide waren erfroren. Irgendwann im Laufe der Schreckensnacht mussten die beiden sich getrennt haben. Das war es auch, was die Beamten noch weiter umtrieb. Wären Christine und Tobi einfach im Auto geblieben, hätten sie die Nacht vermutlich überlebt. Doch irgendetwas hatte sie offenbar dazu gebracht, in den tobenden Schneesturm hinauszugehen. Und zwar fluchtartig. Als sie gefunden wurden, waren sowohl Christine als auch Tobi nur in Jeans und Pullover bekleidet. Ihre Mäntel, Schals, Mützen und Handschuhe lagen noch immer griffbereit auf der Rückbank ihres Autos.
Tja. Ja, ich finde das ganz klar. Der Teufel von Rostock hat sich da schon bedient bei den beiden.
Da ist er wieder. Sag mal, wurde eigentlich irgendjemand von euch angerufen?
Ich habe auch was gehört. Ja,
das kam doch bestimmt vom Teufel von Rostock hier, ne?
Ja, das Nein, das ist schon Live-Sounddesign, glaube ich.
Ja, genau. Als der letzte Anruf von Tobi kam. Ganz, ganz, ganz toll vorgetragen. Ich habe das richtig gefühlt. Diese Angst in Tobis Stimme, also
ja, die Kälte, hast du die auch gespürt?
Die Kälte habe ich nicht gespürt, weil ich Heizung immer auf 5 ab, aber
gut.
Alles andere kam durch. Okay. Ja, Dominik, du hast einen Verdacht. Du hast dir die ganze Zeit schon Notizen gemacht, sehe ich da.
Mache ich ganz toll. Ich habe so ein ganzes Büchlein, wo alle Geschichten, die wir bisher so hatten, wirklich schrecklich zusammengefasst sind. In ganz kurzen, tollen Stichpunkten. Ich bin hier aber eher, also solche Geschichten in der Art und Weise, die gibt es zuhauf, würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen.
Du bist immer an.
Dominik hat schon alles gesehen.
Ich habe alles gesehen, alles gehört.
Okay.
So sieht es nämlich aus. Nee, aber so dieses klassische, dass aus irgendeinem Grund dann eben noch bei widrigen Witterungen, ja, dass da aus dem Auto gegangen wird und entweder erfrieren oder irgendjemand entführt irgendwen oder sowas. Ich fand aber auch diese Sache, dass dieser Tobi immer wieder anruft und es ist verwirrend und dann sind da irgendwelche Leute, die nicht mit ihnen sprechen und dann sind sie in irgendeinem Schuppen. Warum man da dann aber irgendwie so wenig von der Christine mitbekommt. Also da geht es ja dann wohl irgendwie früher schlecht. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Allgemein habe ich es irgendwie, ich habe es nicht so ganz gebuyt. Ich habe es nicht so ganz gekauft. Ich denke eher, dass das hier, mir waren da zu wenig Details bei, irgendeine Adresse 200 Kilometer entfernt und so aber, weiter.
Ganz kurz, eine wichtige Information, weil da hat gerade der Bewährungshelfer angerufen. Habe ich nicht ganz mitbekommen. Weil es wegen, dass die Autos werden auseinandergenommen. Hast du das,
ja,
hast
genau,
du das was aufgeschrieben? Was war das?
Ja,
weil das, genau, das wäre... Also, weil dann war ja das Auto von denen gemeint und deswegen sind sie raus. War das die Info dazu?
Na, das war das, was relativ am Anfang und was wir wohl auch als Grund nehmen sollten, warum sie aus dem Auto raus sind. Aber wir haben jetzt auch keine Info bekommen, ob das Auto noch intakt gefunden wurde. Also anscheinend schon, selbst die Klamotten waren ja noch drin. Aber das ist der Anruf, wo der Tobi dann eben sagte, sie nehmen die Autos auseinander.
Bei die?
Ja. Nee, da ruft sogar, genau. Das ist, da hören wir das letzte Mal eigentlich von Tobis Freundin. Ja. Die ruft an und sagt, dann nehmen Leute die Autos auseinander. Und dann ruft Tobi nochmal an und sagt, ja, jetzt wurde das Auto irgendwie komplett gestohlen oder sowas. Und sie sollen bitte schnell an diese Adresse, wo sie eigentlich wohnen, und das Tor öffnen.
Was ja, okay, lass uns das mal.
Ja. Was ja auch noch wichtig kurz zu bedenken wäre davor, ist ja, dass Tobi irgendwie schon bei dieser ersten Polizeikontrolle angespannt wirkt und das Lenkrad irgendwie festklammert.
Ja, pass auf, ich habe jetzt folgenden Verdacht. Pass auf. Mhm. Also, wir rollen es mal so auf, die nehmen die Autos auseinander. Pass auf, Tobi ist nervös, ich möchte lösen. Die haben das Auto bis oben hin voll, Alter, mit feinstem Kokain und geraten vielleicht irgendwie in der Stadtgrenze oder eine normale Kontrolle und die Autos werden auseinandergenommen von Grenzbehörden, von Polizisten vielleicht, die eben diese Drogen finden wollen oder kontrollieren wollen und deswegen steigen die aus dem Auto aus und flüchten, völlig zugeballert bis oben hin und auch zögerlich, wie er antwortet auf, ja, habt ihr Drogen genommen? Nein, die sind natürlich erstunken und erlogen, die sind einfach auf einem feinsten Pilztrip und drehen deshalb durch und dann mit der Scheune bilden sich irgendwelche Leute ein, ziehen sich irgendwie aus, vielleicht, keine Ahnung, war da auch mal irgendwo so eine Puppe oder sowas, die da stand in der Ecke, wie heißen die nochmal hier, diese Strohdinger hier, Jeepers Creepers, Vogelscheuche oder sowas, weißt du? Also ich glaube, der Anfang ist nicht, könnte in so eine Richtung gehen.
Beeindruckend. Du beeindruckst mich an dieser Stelle. Diese Drogensache, die wollte ich nämlich auch noch irgendwie kurz ansprechen, aber ich hatte es jetzt nicht so weit gesponnen wie du, dass das ja tatsächlich, sie nehmen das Auto auseinander, um eben diese Drogen zu kontrollieren. Vor allem würde es auch passen, warum der Polizist sich skeptisch denkt, hä? Was gibt denn der da für eine Adresse an? Die ist ja 200 Kilometer entfernt, weil die da eben gar nicht wohnen, sondern einfach nur Drogen über die Grenze schmuggeln und deswegen irgendeine Adresse oder so angeben, wo sie anscheinend auf dem Weg hin sind. Aber eigentlich, wie du schon gerade sagst, ist das Auto bis zum Bersten voll mit feinstem Schnee.
Aber warum rufen die dann immer wieder an? Also sie sind ja trotzdem irgendwie hilfsbedürftig. Aber
ja, vielleicht, weil sie einfach so einbilden oder?
Ja, ja, okay.
Das könnte ja sein, aber das ist natürlich schon mal, da ist ja die erste güldene Regel eines jeden anständigen Drogendealers oder Drogendealerin schon völlig dahin, dass man nämlich den eigenen Stoff nicht konsumiert und schon gar nicht, wenn man ihn gerade durchs Land transportiert.
Ja, aber wenn kein Platz mehr im Auto ist, irgendwo muss es ja hin. Also.
Stimmt, so schnell irgendwie, oder die Koksbeutelchen, die man sich irgendwo in den Pommes geschoben hat, sind geplatzt.
Oh, ich bin gespannt, Also,
ich hätte bisher eigentlich Nein gesagt. Ich hätte bisher gesagt, das ist erfunden. Aber das ist eine absolut gute Erklärung eigentlich.
Es klingt auch wie so eine Fargo-Staffel, finde ich. Also deswegen, ich muss auf jeden Fall, muss ich Ja sagen. Ich möchte, dass das wahr ist. Also es tut mir natürlich leid um Tobi und Christine, aber...
You want to believe, ja?
Ja.
Und Dominik, wie sieht's bei dir aus?
Also ich habe halt Angst, dass wir uns gerade darin verstricken, dass wir eine völlig plausible und gute Erklärung für eine erfundene Geschichte finden. Weil mein erster Impuls wirklich nö war. Der war wirklich nö. Aber wie so häufig folge ich Tim gerne in den Abgrund.
Und naja, klar, es macht ja schon keinen Sinn. Das Auto wird auseinandergenommen und dann ruft er die Polizisten an. Also es macht ja auch schon per se keinen Sinn, dass er vor der Angst vor der Polizei dann einen anderen Polizisten anruft. Also klar, es hinkt schon ein bisschen, aber lass uns mal einfach so ein bisschen auch dem Ganzen hingeben.
Okay, wir geben uns den Abgrund. Ja, wir öffnen uns.
Okay, Freunde, eingeloggt.
Ich bin gespannt, Alter, krass.
Komplett falsch. Und ich kann euch sagen, die Ereignisse in dieser Geschichte sind wahr.
Yes. Oh, da sind wir.
Der Grund dafür ist aber wohl ein ganz und gar irdischer gewesen. Und ich sag mal, ihr seid zumindest in der Nähe, gewesen. Mhm. Die Geschichte hat sich Anfang 2005 im US-Bundesstaat Nebraska ereignet. Christine und Tobi heißen eigentlich Janelle und Michael. Die beiden waren schon seit Schulzeiten zusammen und wurden von Freunden als schier unzertrennlich beschrieben. Doch der sonst so bodenständige Michael hatte ein Geheimnis. Er nahm Drogen, vermutlich schon seit der Schulzeit. Dies soll er einem seiner Brüder gegenüber bestätigt haben. Angeblich versprach Michael bei dieser Gelegenheit auch aufzuhören. Er wollte ein guter, verlässlicher Partner für Janelle sein, aber daraus wurde offensichtlich nichts. Tatsächlich hatte das Paar in der fraglichen Nacht Drogen konsumiert. Die Gerichtsmedizin stellte sowohl im Körper von Michael als auch in dem von Janelle Spuren von Crystal Meth fest. Für Janelle könnte es die erste Drogenerfahrung gewesen sein, sicher ist das aber nicht. Während ihrer nächtlichen Irrfahrt durch den Schneesturm erlebten die beiden dann wohl einen schlechten Trip, der mit Orientierungslosigkeit und Halluzinationen einherging. So erklären sich die widersprüchlichen Anrufe und Behauptungen und die Tatsache, dass die beiden ihre Wintersachen im Auto ließen.
Naja, finde ich ein bisschen mega unbefriedigend. Also ich finde unseres wesentlich näher an der Wahrheit.
Also es ging um Drogen, aber halt nicht um Drogenschmuggel. Sondern einfach nur um den
Trip. Wer weiß, was da noch. Die haben nur nicht im Auto richtig nachgeguckt, sage ich euch. Wenn man da mal unter die Mutterhaube geschaut hätte.
Aber es passt ja wirklich auch gut zusammen, weil das ja wirklich was ist, was bei einem Bad Trip eben ein häufiges Symptom ist, dass man so entweder sich die Klamotten vom Leib reißt oder halt ein ganz anderes Hitze-
ist
oder
Kälte. So, ja?
Empfinden hat. Das habe ich mir einfach nur so dementsprechend sagen lassen, denn das weiß man.
Okay.
Also wirklich, ansonsten kann ich nur sagen, don't do drugs, kids, und vor allem nicht Auto fahren, wenn man sich das Crystal Meth über den Löffel gezogen hat oder wie auch immer man das konsumiert. Tim, das ist ja eher so wieder eine Frage Richtung deines Kellers.
Ja, ich bin immer noch wahnsinnig unbefriedigt, ehrlich gesagt, weil ich meine, in der Geschichte wurde aber jetzt generell. Auch diese, generell sowieso, aber auch wegen dieser Thematik mit dem Anruf und die nehmen das Auto auseinander. Jetzt würdest du irgendwie in die Geschichte reingeschrieben und in der Antwort geht es irgendwie nur um den Drogentrip, den wir, Dario, mal wirklich bei aller Liebe, du hast eben gerade gesagt, wir waren in die richtige Richtung, wir haben den Kackfall wirklich von 0 auf 100 komplett doch gerade aufgelöst.
Von links auf rechts. Das stimmt, ihr seid noch weitergegangen, das wollte ich damit sagen. Ne?
Aber das ist ja unser Lebensmotto. Gedacht.
Genau, immer weiter, alles wird anders.
Bis zum Abgrund und dann weiter, noch einen Schritt.
Genau. Ja, okay, wir geben mir mal kurz einen Namen. Ich muss das nochmal privat ein bisschen recherchieren. Dann Michael und Janelle.
Michael und Janelle.
Okay, aber hast du einen Nachnamen oder sowas?
J-A-N-E-L-L-E. Den kann ich aus Datenschutzgründen
nicht weitergeben.
Okay, ich finde das heraus.
Recherchieren
mal. Setze dich nachher
schön. Neuer Fall für unsere Detektei, oder? Das Auto müssen wir noch auftreiben, Drogenspürhund, und dann mal schauen, was wir dann rausfinden.
Ich habe ja vor ein paar Wochen habe ich mit den ganzen True-Crime-Dokus und sowas angefangen. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, wenn ich mich nochmal umentscheiden könnte, ich hätte echt Bock auf so eine nice Profiler-Karriere gehabt. Ich glaube, dass mir das Spaß gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass ich gut gewesen wäre, aber ich glaube, es hätte mir Spaß gemacht.
Du hast das auch vor allem alles schon irgendwie mit dabei. Erlebt. Also du bist auch so ein Mensch, dir stehen Mäntel und sowas gut. Du bist so ein Verwegener mit so einem Mantel, der so durch die Gegend weht.
Das ist schon die halbe Miete.
Mantel und Sonnenbrille ist doch eigentlich schon Qualifikation genug.
Damit ist eigentlich
genug.
Schon alles dementsprechend erledigt, finde ich.
Ja. Ich bin gespannt auf deine Story, Dominik.
Die gibt's jetzt auch. Aber natürlich, vor jeder Geschichte steht doch meistens eine Frage im Raum. Mhm. So ist das halt. Ja. Und meine Geschichte trägt den wundervollen Titel Der letzte Song. Und deswegen würde ich euch gerne fragen, und da hoffe ich jetzt auf großartige Antworten, gibt es denn einen Song, der euch seit Jahren begleitet, der etwas in euch auslöst? Und wie oft habt ihr das wohl schon gehört? Also so euren wirklich All-Time-Classic, All-Time-Favorite, wo ihr sagt, das ist mein Lebenslied.
Dann haben wir doch eine Gruppenantwort auch, oder?
Ja.
Eigentlich schon. Würde ich sagen. Ja, also wir haben einen Gruppensong auf jeden Fall. Hold the Line von Toto. Mhm.
Hold the Line!
Aber persönlich hätte ich, glaube ich, nochmal was anderes. Aber sagt ihr erstmal. Oder reicht das jetzt schon als Antwort? Haben wir Zeitdruck?
Das wäre meine Antwort gewesen.
Das wäre wirklich deine Antwort gewesen?
Seit Jahren, ja, genau.
Oh, das ist aber
ernsthaft?
Genau wie ihr.
Das glaube ich dir doch keine Sicherheit. Das sagst du jetzt nur, um hier die Stimmung ein bisschen zu
nehmen. Nein, Quatsch.
Okay.
Ich meine, es gibt viele Songs. Ich hätte jetzt auch irgendwas anderes nehmen können, aber den finde ich, der hat, da ist eine Geschichte dahinter,
Okay. Ja, dann droppe ich bei mir noch schnell Don't You Forget About Me von Simple Minds, weil der mich auch eigentlich seit der Jugend konstant in all meinen Situationen, wo ich wieder mit Menschen breche und hinterher rufe, bitte, bitte vergisst mich einfach nicht. Aber es hilft nichts. Es hilft nichts. Dominik, was hast du?
Huiuiui, ja, ich finde, Hold the Line kommt mir auch als am ehesten hier irgendwie mit rein. Man könnte auch den einen oder anderen Frank Sinatra-Song natürlich noch nennen, der in Kombination vielleicht auch schon auf gewissen Balkondächern vor sich hingeträllert wurde. Da gibt's
ja, aber wirklich, das muss ich mal kurz mal sagen, hat tatsächlich stattgefunden. Also eine wahre Geschichte hier. Dominik bei mir auf dem Balkon in einer wirklich astreinen Performance von That's Life. Aber sowohl Gestik, Mimik, Tanzmoves, kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut, wirklich. Also das war richtig, richtig beeindruckend.
Das freut mich. Da war wirklich alles dabei. Gestik, Mimik,
ja, auch drumherum Pegel. Vor allem. Soziales Rahmen, da war einiges.
Da war einiges alles mit am Start. Mal schauen, wie es so in meiner Geschichte aussieht.
Dein Song musst du noch. Achso, hast du schon gesagt. Sorry,
ich war. Ja, das hab ich schon gesagt. Wie gesagt, ich gehe da auch. Aber ich habe jetzt wirklich eigentlich nicht so den Song, wo ich wirklich. Weil einfach auch mein Musikgeschmack ist schon ziemlich breit gefächert und da gibt es immer wieder mal Sachen, die ich dann ganz gerne höre. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich so grundsätzlich sage, ja, das ist so der absolute Dauer-Evergreen. Eher mehrere. Das ist ja das Schöne an Musik, ne, dass sie ja so mannigfaltig sein kann. Aber gemeinsam hier in der Gruppenkonstellation würde ich dann doch auch so ein Hold the Line. Ding nennen. Oder einschlägige YouTube-Remixes, die durchs Büro schallerten.
Okay, das sind die Deep Cuts.
Ja, genau, die gibt's auch noch. Vor dieser Geschichte für euch da draußen vor allem auch, muss ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn diese Geschichte von Mystery Crimes enthält teilweise explizite Erwähnungen und Audiodarstellungen über Suizid und Depressionen, die Unbehagen auslösen oder triggernd sein können. Falls ihr selbst solche Gedanken habt oder Hilfe braucht, findet ihr in der Infobox Links und eine Telefonnummer.
Ganz toll.
Die Telefonnummer.
Nee, dass das nochmal erwähnt wird.
Ja, natürlich. Da sind wir hinten dran. Theo saß auf seinem Balkon und starrte in den Nachthimmel hinauf. Es war eine klare, milde Nacht und doch war kaum ein Stern zu sehen. Die Lichter der Großstadt waren einfach zu grell, auch zu dieser späten Stunde und auch hier oben, 9 Etagen über der Straße. Der Himmel wirkte schwarz und leer und undurchdringlich. Er schloss die Augen und lauschte auf die Klänge des Plattenspielers, die vom Wohnzimmer her in die Nacht hinausdrängten. Eine düstere Männerstimme sang von Liebe und Verlust und dem Ende der Welt. Theo hatte die Platte jetzt bestimmt schon an die 100 Mal gehört, seit er sie in dem kleinen Secondhand-Laden gefunden hatte. Eigentlich war die schwere, getragene Melodie nicht sein Stil, und doch konnte er einfach nicht genug davon bekommen. Er hatte das Gefühl, die Botschaft des Liedes mit jedem Hören etwas besser zu verstehen. Gleichzeitig fühlte er sich jedes Mal aufs Neue mehr verstanden. Es war, als würde der Sänger zu ihm ganz persönlich sprechen. Theo öffnete die Augen. Tränen liefen ihm über die Wangen. Er ließ es geschehen. Mit einem letzten kräftigen Zug leerte er sein Weinglas. Dann kletterte er wie in Trance auf das schmale Balkongeländer. Langsam richtete er sich auf, während die Musik hinter ihm anschwoll. Theo wartete, bis das Lied seinen Höhepunkt erreicht hatte. Dann, als die Klänge ihn ganz und gar eingehüllt hatten, tat er den letzten Schritt. Seinen Abschiedsbrief hatte Theo neben dem Plattenspieler hinterlassen. So fanden die Polizisten Matuschek und Kovic ihn direkt, als sie etwa eine halbe Stunde später die Wohnung betraten. »Was zur Hölle soll das denn sein?«, fragte Matuschek, nachdem er den Brief einige Male gelesen hatte. »Ist das ein Gedicht?« Im Laufe seiner kurzen Polizeilaufbahn hatte der junge Mann schon einige Tatorte begutachtet. Dennoch hatte er noch viele erste Male vor sich. Dem erfahrenen Kovic war das wohl bewusst. »Oh, lass mal sehen.« Kovic schaute Matuschek über die Schulter. Während er Theos letzte Worte studierte, spürte er, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. »Verdammt«, entfuhr es ihm. »Es geht wieder los.« Der Text, den Matuschek in der Hand hielt, war kein Gedicht. Es war ein Liedtext, jedenfalls ein Teil davon. Kovic erkannte die düsteren Worte sofort wieder. »Das Totenlied«, murmelte er. »Was bitte soll ein Totenlied sein?«, wollte Matuschek wissen. Natürlich. Woher sollte er die Geschichte auch kennen? Es war Jahre her, seit das Lied zum letzten Mal eine Rolle in einem Fall gespielt hatte. Also begann Kovic zu erzählen. Das Totenlied war Anfang des 20. Jahrhunderts in Ungarn geschrieben worden. Es drehte sich um einen Mann, der um seine verstorbene Geliebte trauerte, mit dem Schicksal hadert und sich schließlich entscheidet, ebenfalls in den Tod zu gehen. Nachdem er das Lied vollendet hatte, wollte der Komponist es seinem Protagonisten gleich tun, indem er sich aus einem Fenster stürzte. Er überlebte den Sturz knapp, er hängte sich aber kurz darauf im Krankenhaus. Dieses Mal kam jede Rettung zu spät. Matuschek gab ein unverbindliches Brummen von sich. Eine krasse Story, murmelte er. Der Bezug zu dem Toten unten auf der Straße erschloss sich ihm ganz offensichtlich nicht. Kovic nahm seinem jungen Kollegen die Skepsis nicht übel. Er selbst hatte ähnlich ungläubig reagiert, als das Totenlied zum ersten Mal seinen Weg kreuzte. Aber die Tatsachen ließen sich nicht verleugnen. Dazu gehörte auch, dass das Totenlied seinen Schöpfer überlebt hatte. Von Ungarn aus verbreitete es sich weiter über den europäischen Kontinent. Wie ein seltener Krankheitserreger schien es überall neue Opfer zu finden, die es in seinen Bann zog. In manchen von ihnen arbeitete das Lied nur wenige Stunden, in anderen Wochen, in einigen wenigen Fällen jahrelang. Und das hatte immer wieder tödliche Folgen. Eine Frau in London hörte das Lied in Endlosschleife, während ihr Körper nach und nach den Kampf gegen eine Überdosis Drogen verlor. Eine Wienerin ertränkte sich mit den Noten des Liedes in den Händen. Ein Mann in Paris zitierte den melancholischen Liedtext in seinem Abschiedsbrief, so wie auch Theo es getan hatte. Lange waren die Zusammenhänge gar nicht aufgefallen. Landesgrenzen und Sprachbarrieren hatten dazu wesentlich beigetragen. Doch irgendwann war dann ein findiger Ermittler darauf gekommen, dass all die Suizidfälle eine Gemeinsamkeit aufweisen, diese alte ungarische Liebesballade. Ein neuer Ermittlungsansatz war das nicht, wohl aber ein bizarres Detail. So bizarr, dass es nicht lange dauerte, bis die Boulevardpresse sich darauf stürzte. Bald war in allen Zeitungen Europas die Rede vom Lied der Selbstmörder. Der Verbreitung des Liedes taten diese Enthüllungen jedoch keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, ein findiger Musiker sicherte sich die Rechte und übersetzte den Liedtext ins Englische, damit auch das amerikanische Publikum an dem Phänomen teilhaben konnte. Bald begannen auch hier die Suizide. Spätestens jetzt kamen die Ermittlungsbehörden nicht länger umhin, das Lied ernst zu nehmen. Sie taten ihr Möglichstes, um seiner gespenstischen Wirkung auf den Grund zu gehen. Eine Zeit lang verfolgten sie die Theorie, das Lied könnte unterschwellige Botschaften enthalten, die sensible Zuhörer und Zuhörerinnen in den Tod trieben, aber letztendlich konnte das weder bewiesen noch widerlegt werden. Es war, als wäre das Lied nicht gewillt, seine Geheimnisse preiszugeben. Denen, die an seine düstere Macht glaubten, blieb nur die Hoffnung, dass es mit der Zeit in Vergessenheit geraten würde. Matuschek schaute noch immer skeptisch drein. »Du glaubst wirklich, dass der Junge sich wegen dieses Liedes umgebracht hat?« fragte er. »Hast du es schon mal gehört?« Kovic verneinte. Ob das Lied wirklich die Macht hatte, die, die es anhörten, in den Tod zu treiben, wusste er nicht. Er hatte aber auch keinerlei Ambitionen, es herauszufinden. In diesem Moment wurden die beiden Polizisten über Funk informiert, dass die Spurensicherung eingetroffen sei. Während Kovic nach unten ging, um den Kollegen den Weg zu zeigen, blieb Matuschek in der Wohnung zurück. Sein Blick blieb an dem Plattenspieler hängen, neben dem Theos Abschiedsbrief gelegen hatte. Für einen kurzen Moment zögerte Matuschek, dann übermannte ihn die Neugier. Langsam senkte er die Nadel auf die Schallplatte. Harter Tobak hier zum Abschluss dieser Folge. Tat. Das erinnert mich auch direkt so ein bisschen an diese Story von Lavendia Town in den ersten Pokémon-Editionen.
Ja, das wollte ich auch sagen.
Wo es ja auch so ein Theme gibt, was auch wirklich, also was in Mark und Bein geht. Also auch damals weiß ich echt, dass ich das als Kind nicht gerne, ich bin immer wirklich so schnell wie möglich in die Gebäude oder zumindest ins Pokémon Center oder so, wo dann, glaube ich, die andere Melodie lief. Aber auch da gibt es eben so eine Melodie, um die sich alle möglichen Schauergeschichten, Mythen und Todesfälle ranken, dass das damals Kinder in den Wahnsinn getrieben haben
mag. Was man ja exemplarisch hier heute in Form von uns dreien auch bestätigen kann.
Der Wahnsinn, der ist auf alle Fälle vorhanden. Aber was haltet ihr von dieser Geschichte hier, von dem Lied?
Ja, Dario, du hast aber schon wieder was darüber gelesen. Du kennst doch die Antwort. Also,
ich musste auch eben an diese Pokémon-Geschichte denken. deswegen kam mir das auch so ein bisschen bekannt vor. Oder ich dachte, ja, sowas gibt es vielleicht auch öfter, solche Mythen, die sich um Musik ranken. Weil Musik hat ja auch wirklich, kann sehr eindringlich sein und sehr einen vielleicht noch tiefer ansprechen als, weiß ich nicht, nur ein Film oder ein Text, den man liest. Dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, es ist ein ungarisches Lied, ne? Und auch mit dieser Sprachbarriere wird erwähnt.
Ja.
Spielt das jetzt auch die Geschichte in Ungarn, habe ich mich dann gefragt?
Ich habe hier keine konkrete Ortangabe. Ich denke aber mal, anhand der Namen könnte es sein. Ja. Genau, Matuschek und Kovic, das würde ich jetzt dem mal zuordnen können. Und das Lied stammt, wie gesagt, aus Ungarn in unserer Geschichte.
Genau, weil das war so ein Detail, wo ich dachte, ah, okay, vielleicht ist es da irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, dass sie dann weltweit alle diesen Liedtext aufschreiben, je nachdem, in welcher Sprache das verfasst wurde. Mhm. Aber dann gab es ja auch die Übersetzung und so. Und wieder natürlich ist vielleicht dieselbe Falle, in die man tappt. Natürlich denke ich auch sofort, hätte ich dann nicht schon mal auch was davon gehört haben müssen, wenn das wirklich so ein weltweites Phänomen geworden ist. Weil das habe ich tatsächlich nicht.
Aber wurde das in der Story, wurde jetzt von weltweitem Phänomen gesprochen?
Also das Lied wurde eben so, dementsprechend übersetzt und wird anhand unserer Geschichte hier, ist das schon ein eher umgreifendes Ding ab dem Punkt gewesen.
Es gab wieder Zeitungen und so, die berichtet haben, weltweit, glaube ich. Ja,
weil sonst hätte ich jetzt auch gesagt, ich meine, wie viele Kinder jetzt schlussendlich wirklich den Pokémon-Song da gestorben sind, ist ja jetzt auch erstmal in Frage zu stellen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, warum soll sowas nicht möglich sein, dass sich einfach ein paar Leute jetzt nicht unbedingt im Zufall, aber genau wie diese Club 27-Geschichte, wo ja auch ganz gerne dann Verbindungen geschlossen werden, aber am Ende des Tages auch da.
Und da ist natürlich vielleicht auch mal die Frage, ob es so ein bisschen so die sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, dass dann vielleicht Menschen, die sowieso schon kämpfen, sich dann irgendwie angezogen fühlen von so einem Lied, wenn sie darüber lesen und das irgendwie, weiß ich nicht, als letzter Akt irgendwie, um noch Teil von was zu sein oder so, weiß ich nicht, da kann man jetzt sehr viel spekulieren. Aber so rum könnte man es auch denken.
So hatte ich es auch gar nicht verstanden. Also ich hatte gar nicht verstanden, dass das Lied jetzt das in den Leuten auslöst, sondern dass es eher so ein Farewell ist irgendwie.
Ich dachte schon, dass die Geschichte so ein bisschen in die Richtung will, das Lied mit diesen unterbewussten Manipulationen und so löst irgendwas aus. Aber vielleicht, wenn man es so rumdenkt, könnte vielleicht eher was dran sein.
Also ich kann mir das schon vorstellen. Ich bin gespannt auf die Übersetzung. Das ist bestimmt so ein mega Rap-Song geworden oder sowas.
Okay, das heißt, du sagst, es ist wahr?
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin heute mal jetzt rebellisch. Ich breche unseren Eid der Geschworenen und sage, das ist frei erfunden.
Oha. Da seid ihr euch mal nicht einig an dieser Stelle.
Also ich glaube schon deshalb, dass es nicht wahr ist, weil Dominik, bislang wurden bei wahren Geschichten immer irgendwie die Ortsangaben und Namen geändert. Und hier sagt Dominik jetzt, trotz Blickes auf die vermeintliche Wahrheit, ist es immer noch in Ungarn. Und auch die Cops heißen immer noch gleich. Deswegen glaube ich, dass es tatsächlich nicht wahr ist. Aber ich bleibe dabei. Ich wollte nur mal kurz diesen ermittlerischen Touch
machen. Okay, ich wollte sagen, du hast doch gesagt, es ist wahr, oder?
Ja, klar. Ich wollte nur kurz sagen, warum ich natürlich weiß,
dass es nicht wahr ist. Dann sage ich jetzt noch ein Argument, warum ich glaube, dass es wahr ist und bleib dann auch dabei. Es ist frei von.
Also mich zu analysieren, das ist eine vergebliche Aufgabe, das kriege ich ja selbst nicht hin, deswegen, ich führe euch natürlich möglicherweise auch aufs Glatteis über die Folgen hinweg. In diesem Fall muss ich einer Person unter euch natürlich
habe ich mir fast gedacht
sagen, dass sie nicht richtig liegt und in diesem Fall muss ich im ABC nicht sonderlich weit gehen. Dario, du liegst leider falsch. Diese Geschichte ist wahr. Den Theo in unserer Geschichte, den hat es zwar so nicht gegeben, aber das Totenlied existiert. Die englische Fassung trägt den Titel Gloomy Sunday. In Deutschland ist es als das Lied vom traurigen Sonntag bekannt. Es wurde 1932 von dem ungarischen Dichter Laszlo Javor geschrieben und kurz darauf vom Komponisten Rezo Seres vertont. Dieser Seres starb auch tatsächlich durch Suizid, allerdings nicht unmittelbar nach Vollendung des Werkes, sondern erst Jahre danach. Im Laufe der Zeit wurde das melancholische Lied dann immer wieder mit Suiziden in aller Welt in Verbindung gebracht. Bald war gar die Rede vom ungarischen Selbstmordsong. Viele Radiostationen weigerten sich, den Titel zu spielen. Die britische BBC soll ihren Sendern die Ausstrahlung sogar ausdrücklich verboten haben. Ob dies tatsächlich der Fall war, ist allerdings bis heute umstritten. Ob das Lied vom traurigen Sonntag in der Tat Suizide auslöste, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlich ist wohl, dass Freunde und Angehörige der Verstorbenen auf der Suche nach einer Erklärung nach jedem Strohhalm griffen. Für Außenstehende sind suizidale Gedanken oft schwer nachvollziehbar, gerade wenn die Betroffenen oberflächlich zufrieden wirken. Umso schwerer fällt es den Betroffenen oft, über ihre Probleme zu sprechen. Es gibt eine Vielzahl von Anlaufstellen, wie die Telefonseelsorge, wo Menschen mit suizidalen Gedanken rund um die Uhr Hilfe bekommen, auf Wunsch auch anonym. Hier nochmal die Erwähnung dazu, in den Shownotes haben wir euch entsprechende Anlaufstellen auch verlinkt. Ja, also ihr lagt nahe damit, dass sich eben dieser Mythos dann auch so darum bildet und eben auch nochmal hier dieser Ansatz mit eben diesem Strohhalm, wenn man das natürlich, also es werden natürlich viel, viel mehr Leute dieses Lied gehört haben oder damit in Kontakt gekommen sein.
Als ja, ich höre gerade mal rein, ich schick's mal rum. Also,
hörst du gerade mal rein? Ja, das würde mich tatsächlich dann.
Klingt halt melancholisch, aber ja. Ich muss vielleicht auf den Text ein bisschen dann achten.
Ja, das kann dementsprechend sein. Ich höre es mir auf, nach der Folge werde ich auf alle Fälle auch mal kurz reinhören.
Ich habe ja auch einen House-Remix gefunden.
Gibt es ernsthaft einen House-Remix?
Nee, es war ein Joke.
Wirklich, wahrscheinlich, es könnte gut sein, dass es ein House-Remix
ist. Stimmt, irgendwo.
Gibt's ja eigentlich mit fast allem. Aber ich fand, wie gesagt, den Ansatz von Dario da an der Stelle auch sehr gut. Also natürlich ist es Musik etwas, was enorm berühren kann, aber auch enorm verstärken dementsprechend. Mhm. Ne? Also je nachdem, in was für eine Stimmung du bist, hörst du ja auch mal, auch zum Verarbeiten, irgendwie andere Musik, ne? Also du bist ja mal mehr in der Stimmung irgendwie für fröhlichere und mal vielleicht für traurige. Ich bin tatsächlich gar kein so ein Kunde mehr von sonderlich trauriger Musik irgendwie. Das habe ich sehr, sehr hinter mir gelassen. Ich höre eigentlich fast immer nur Sachen, die irgendwie so ein bisschen uplifting und powermäßig unterwegs sind, weil
Toto halt.
Genau, Toto, rauf und runter.
Aber ich finde das so Toto. Echt, weil ich muss, manchmal höre ich ganz bewusst und freien Willen halt wirklich übertrieben melancholische Musik, um mich auch ganz bewusst in diese Lage irgendwie zu versetzen, weil ich finde, da kann man kreativ auch nochmal ganz anders, Dario, du wirst mir zustimmen, dass ich jetzt, sag ich mal, tiefgründigere Themen mit so einer Musik besser verarbeiten und schreiben lassen, als jetzt mit Toto Hold the Line im Hintergrund. Deswegen, ich finde das wieder gar nicht so etwas Negatives daran, sehe mich aber dann bestärkt darin, weil ich eben dann dadurch auch zum Beispiel besser schreiben oder besser denken oder whatever, dass Leute, die sowieso grundsätzlich schon in so einer Situation sind, dass das dann absolut verstärkende Wirkung hat. Weswegen ich das eben auch so verstanden hatte, dass es jetzt nicht so diesen Song gibt, der plötzlich aus einem super euphorischen, optimistischen Menschen irgendwie das komplette Gegenteil macht. Spannend.
Ich höre halt wenig Musik so nebenbei. Also ich höre eigentlich hauptsächlich echt Musik, wenn ich dann irgendwie spazieren bin oder sowas. Und das ist also klar, ich kenne auch dieses, man macht dann mal bewusst was an, weil man sich vielleicht auch mit was auseinandersetzen möchte. Es ist nicht so, dass das irgendwie gar nicht passiert. Aber es gibt ja schon mehr Leute, die eher auch großteils emotionale Songs in irgendeine Richtung mögen und primär das hören. Und auch so nebenbei, so kann ich das irgendwie nie. Also ich könnte jetzt, glaube ich, nicht irgendwie so die ganze Zeit so emotionale Lieder hören und währenddessen was schreiben, was vielleicht daran liegt, dass ich nicht sonderlich viel schreibe, außer liebevolles Teil. Rechnung. Rauf und runter Rechnung. Es wird schon hier und da mal was geschrieben, aber ich brauche dann die volle Konzentration, die Stille. Ich bin ein Mann der Stille.
Ja, der versucht, seit 30 Jahren aus dem Weg zu gehen.
Bitte? Was ist los? Ach so, okay. Sehr gut. Ich wollte eigentlich sagen, leider ist Stille auch jetzt das, mit was wir euch da draußen zurücklassen müssen, zumindest mit einer Woche Pause. Vielleicht macht ihr auch eine Woche Stille, einfach mal ins Schweigekloster, wenn das dementsprechend pandemiebedingt funktioniert. Und dann am Montag, da könnt ihr euch dann wieder darauf freuen, nächste Woche, dass wir euch wieder vollsabbeln. Ich bedanke mich jedenfalls bei Herr Bergmann, aka Tim, und bei Delay LP, aka Dario, dass sie beide hier für eine weitere Folge zu Gast waren. Und bin gespannt, ob wir in der dritten Folge
denn
noch zusammen sind. Genau. Ich bin mit dem Promi zusammen. Mein Name ist Kedos oder auch einfach nur Dominik. Das war Mystery Crimes für diese Woche. Und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.
Es war ein Vergnügen.
Und Tschüsschen und reingehauen und alles, was dazugehört.
Tschüss.
Produziert von Studio 71.
Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.